Matthäus 5 und heute sind wir bei Vers 4. Matthäus 5 und Vers 4 seht ihr eh auf den PowerPoint hier, aber glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen, oder man kann auch sagen, sie werden getröstet werden. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ich möchte eine Parallelstelle lesen in Jakobus 4. Jakobus 4, ab Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer, euer Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Amen. Wisst ihr, wie es ist, in einer Welt zu leben, die durchdrungen ist, so wirklich durchdrungen ist von Gottlosigkeit und aller Art abartige Sünde? Wenn du sagst, ja, das kenne ich, es wird auch in unserer Welt eben jede Art von Gottlosigkeit nicht nur geduldet, sondern tatsächlich gefeiert. Diese Welt ist leider nichts Neues. Wenn wir jetzt im Alten Testament schauen, sehen wir eben Lot in Sodom. Wir lesen solche Geschichten und wir denken, ja, das ist damals, das ist eine Bibelgeschichte, das ist gar nicht so schlimm. Aber 2. Petrus 2 und 7 und 8 erzählt uns eigentlich, wie es Lot ging damals in Sodom. Er hat sich absichtlich entschieden, in diese Richtung zu gehen. Warum, ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Aber es steht in 2. Petrus 2, Vers 7, während er den gerechten Lot herausrettete, also der Herr rettete Lot aus Sodom heraus, bevor Sodom zerstört wurde. Aber dann, wie ging's Lot dort in Sodom? Der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler, und Frevler ist kein Wort, das wir heute viel verwenden, aber das ist gottlos, das ist gewalttätig, das ist tatsächlich eine Art durchdrungenes Leben, mit Sünde durchdrungenes Leben. Zügellos ist dann eben dieses hemmungslos, mach alles, was ich will, das ist diese innerliche, gefühlsorientierte, ich mach mein Ding, ich gehe meinen Weg, es gibt keine Verbote, es gibt keine Grenzen. So der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann sagen, in meinem Herzen immer wieder fühle ich mich genauso. Immer wieder sieht man irgendwas in den Nachrichten oder redet man mit jemandem und erzählt, was im Leben los ist. Und du merkst, dass es nicht nur bloß eine Dummheit ist oder jetzt, ja, das ist einfach so nicht unbedingt gut, aber es ist nicht gerade jetzt jemand hat zu viel gegessen oder so. Es ist eine richtige Ablehnung Gottes, eine Art Rebellion vor Gott. Ich gehe meinen Weg und niemand soll mir sagen, was ich zu tun habe. Und Gott gibt sowieso nicht und fang jetzt nicht an, mit mir über Gott zu reden. Und du stehst da und du bist innerlich tatsächlich betrübt. Innerlich bist du traurig. Aber dann, wenn du und ich ehrlich sind, die Eigenschaften, die wir von Menschen, die in dieser Welt, die gottlos sind, sehen und merken, diese Lieblosigkeit, dieses Geh meinen eigenen Weg, dieses Ich bin wichtiger als die anderen, diese innerliche Es soll mir gut gehen, Denken. Wenn wir alle ehrlich sind, finden wir diese Eigenschaften nicht in unseren eigenen Herzen drin? Immer noch? Obwohl wir Jesus kennen? Gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir merken, okay, andere Leute, ich sehe, das sollten sie nie tun, aber diesen Bereich hier in meinem Leben, da nicht antasten, das gehört mir. Ist nicht so schlimm wie die anderen. Ist das nicht auch in uns? Einer hat es wirklich richtig gesagt, je mehr und je länger man im Herrn ist, desto mehr sieht man und erkennt man die eigene Sündhaftigkeit. Aber wenn man wirklich im Herrn länger wächst und mit ihm eine lange Beziehung hat, desto süßer, desto schöner, desto wichtiger wird Jesus selbst für uns. Unser Trost ist dann Jesus. Aber denk nicht, dass je älter du in Christus bist, dann siehst du, jetzt bin ich ja richtig ein Heiliger. Nein, dann merkst du eigentlich du bist jetzt hoffentlich viel liebevoller, als du früher warst. Hoffentlich bist du sehr viel gewachsen, aber du hast verstanden, wie sündhaft die kleinen Sünden tatsächlich sind. Wie ernst zu nehmen diese kleine, was wir sagen, Kleinigkeiten sind, die aber vor Gott ein Gräuel sind. Hochmut ist keine Kleinigkeit. Und wie wir letzte Woche gesehen haben, alle von uns kämpfen auch mit dieser innerlichen Hochmut. Und Jesus fing an mit, glückselig sind die Armen im Geist. Dass wir demütig vor dem Herrn gehen. Lot und Sodom, jeden Tag hat er die sündhafte Welt betrachtet. Und es ging ihm innerlich wirklich schlecht. Tag für Tag, seine gerechte Seele wurde eigentlich dadurch gequält. Liebe Geschwister, wir haben eine Gefahr. Unsere Welt, wir werden bombardiert mit der Sündhaftigkeit dieser Welt. Bombardiert regelrecht. Medien, also ob es jetzt Fernsehen ist oder ob es die Plakate sind, die wir ständig auf der Straße sehen. Ob es jetzt Zeitungen, Zeitschriften sind. Ob es jetzt irgendwelche YouTube-Videos sind. Ob es jetzt irgendwelche Nachrichtensendungen sind. Ich schaue schon ziemlich oft die ZIP 1 oder 2 am Abend, weil ich einfach sehen möchte, was in Österreich los ist. Manchmal tue ich es nicht direkt, sondern wenn es los ist, sondern nachher, hol es nach im Internet. Aber hast du mal gemerkt, wie oft in der ZIP 1 oder 2 jetzt Anführungszeichen Kultur gefeiert wird, dass reine Gottlosigkeit ist? Und da wird nicht mal erwähnt, dass es einen Gott gibt. Man sieht diese Dinge, es wird dargestellt, als ob es normal ist. Und liebe Geschwister, wir haben eine Gefahr, dass wir in unserem Herzen abgehärtet werden. Dass wir in unserem Herzen diese Idee haben, ja, so ist halt die Welt. Kann man nichts machen. Jesus ist die Lösung. Und es trifft uns in unserem Herzen nicht. Und wir werden nicht in unserem Herzen, oder wir sind nicht niedergeschlagen. Deswegen. Und ich möchte vorschlagen, dass das auch in unserem Leben möglich ist, dass wir in unserem eigenen Leben gewisse Sünden lang genug dulden, dass die zu uns irgendwie, dass wir abgehärtet sind dazu und Ausreden dafür einfach nicht mehr machen, gar nicht mehr darüber nachdenken, weil für uns das sozusagen eine harte Stelle ist im Herzen. Liebe Geschwister, wir müssen hier richtig aufpassen. Wir müssen und wollen ein Herz haben, das das Herz Jesu entspricht. Ein Herz, das dann tatsächlich wahrer Trost in der Fülle genießen kann. Und das Interessante ist an dieser Stelle, es ist eine Art Paradox. Weil würdest du jemals sagen, glücklich sind die Traurigen? Sag, was? Das geht ja nicht. Gleichzeitig glücklich und gleichzeitig traurig? Würdest du sagen, dick sind die Dünnen? Also was? Dünn sind die Dicken? Also nein. Groß sind die Kleinen, klein sind die Großen. Also du merkst, okay, wie soll das funktionieren? Wie soll das tatsächlich sein? Und die Antwort ist tatsächlich, wenn wir verstehen, worüber und warum wir trauern sollen und was die Lösung dafür ist, dann ist es deutlich zu sehen, dass in dieser Welt muss man trauern, aber gleichzeitig hast du eine innerliche und tiefe Trost, die niemand wegnehmen kann und die dich stärkt und ermutigt und hilft in deinem Leben. Möge der Herr uns helfen, heute zu verstehen, was es bedeutet, zu trauern. Unser Sündenfaktor heute ist gar nicht kompliziert. Überhaupt nicht. Es ist so einfach. Wir nehmen Sünde nicht ernst. Und du sagst, was? Doch. Überleg's dir. Keiner von uns kann sagen, wir nehmen alle Sünden ernst in unserem Leben. Keiner von uns kann das sagen. Unser Ziel soll sagen, Herr, hilf mir. Mein Leben so zu sehen, wie du mein Leben siehst. Nicht, wie ich mein Leben sehe. Oder nicht, wenn ich mein Leben mit Otto Österreicher drüben vergleiche. Oder Brüder oder Schwester XY dort. Mami, ich bin eigentlich gut unterwegs. Das ist nicht unser Vergleichspunkt. Das ist nicht, mit wem wir uns betrachten, also vergleichen sollen. Es gibt nur einen und das ist der Herr Jesus. Und deswegen wollen wir unser Leben so betrachten, wie er das sieht. Und wir wollen tatsächlich die Frage stellen, Herr, gibt alles in meinem Leben dir die Ehre? Das ist viel mehr als bloß, Herr, habe ich die Liste erfüllt, die du mir gegeben hast. Das ist Gesetzlichkeit. Die Ehre dem Herrn geben geht über eine Liste viel weiter darüber hinaus. Ich möchte in seine Augen hineinschauen und sagen, das ist nicht nur erlaubt und okay, das macht mein Herr eine Freude. Mein Herr schaut das an und sagt, ja, das ist, was ich für meine Kinder möchte. Das ist, wie sie wirklich Freude haben können in mir. Das ist ein großer Unterschied. Großer Unterschied. Dir die Ehre geben in allem. So, wir nehmen Sünde nicht ernst, aber das müssen wir. Und ich möchte auch Folgendes vorschlagen. Das ist der erste Schritt, um überhaupt zum Glauben zu kommen. Die Welt und die Psychologie und alles, was heute gottlos in dieser Welt behauptet wird, will überhaupt diese Idee von Sünde wegschaffen. Es gibt nichts, sagt diese Welt, das sündig ist. Es dreht sich nur um Einstellung. Und solange du niemand anders schadest, ist es keine Sünde. Wenn jetzt erwachsene Leute damit einverstanden sind und die Kultur das annimmt, dann ist das in Ordnung. Natürlich ist das absolut ein Schwachsinn, weil im gleichen Atemzug sagen sie, du darfst aber nicht als Gesellschaft jetzt andere Leute jetzt alle aussterben lassen oder umbringen, wie in den eben in der nationalsozialistischen Zeit passiert ist. Sie würden sagen, das ist falsch. Aber das war damals die kulturell akzeptierte Vorgangsweise. War sogar im Gesetz verankert. Ist aber nicht gerecht. Es ist falsch. Es ist sündig. Jeder versteht das. Jeder weiß das. Das ist böse. Unser Fazit heute, ein Himmelsbürger erkennt, was Hochverrat gegen seinen König ist. Okay, wir wollen Sünde als so Kleinigkeiten. Oh, das ist einfach, niemand ist perfekt. Das ist auch stimmt, aber es gibt einen, der perfekt ist. Und das ist unser Herr Jesus. Ja? Und so Heiligkeit müssen wir und dürfen wir ernst nehmen. Ein Himmelsbürger, jemand, der tatsächlich seine Treue, den König Jesus im Glauben gegeben hat und sagte, Herr Jesus, es dreht sich nicht um mich. Ich bin ein verlorener Sünder. Ich bin eben arm im Geist. Das heißt, ich habe mein Leben, mein Herz mit Gott verglichen. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ich weiß, wie heilig, wie rein, wie vollkommen du bist, Gott. Und ich bin verloren. Ich erkenne, wer ich bin. Und ich habe mich vor Jesus in Demut gebeugt und habe gebeten, dass er mich rettet. Nur er kann mich retten. Ich bin ein Himmelsbürger. Ich habe meinen Herrn Jesus, König Jesus, die Treue geschworen. Er ist der Einzige, der mich retten kann. Ein Himmelsbürger erkennt, was Hochverrat gegen seinen König ist und trauert darüber. Und man könnte auch hinzusagen, und will nicht ein geteiltes Herz haben. Er will voll und ganz dem König dienen und folgen. Hochverrat. Wir müssen anfangen, unsere Sünden, die großen und die kleinen, als so etwas zu betrachten. Hochverrat gegen unseren König. Und du sagst, wieso? Jedes Mal, dass wir Mahl des Herrn feiern, steht, dass wir uns selbst prüfen sollen. Wer sich selbst nicht prüft, der ist schuldig am Leib des Herrn. Weil er den Leib nicht richtig beurteilt oder betrachtet. Warum ist Jesus gestorben? Jesus ist gestorben, um uns von unseren Sünden zu reinigen und befreien, um uns Errettung zu geben von unseren Sünden. Ohne unsere Verlorenheit wäre das Kreuz nicht notwendig gewesen, oder? Dann könnte der Herr Jesus im Himmel bleiben. Aber es sind unsere Sünden, die das verursacht haben, dass Gott Mensch geworden ist, damit wir Errettung haben können. Es ist Hochverrat, diesen Jesus, der einzige Weg, als Herr anzunehmen, und dann in der Sünde zu bleiben und zu tun, als ob es eine Kleinigkeit ist. Liebe Geschwister, liebe Zuschauer in der Live-Übertragung, ich kenne euch alle nicht, aber es gibt nur einen Weg, um errettet zu werden, und das ist Jesus Christus. Und Sünde ist niemals eine Kleinigkeit. Es hat Jesus am Kreuz genagelt. Jede Art von Sünde. Und ich bin genauso schuldig wie ihr. Und daher müssten wir alle immer wieder trauern und erkennen, oh Herr, vergib uns. Drei Fragen wollen wir heute betrachten. Erstens, wie könnte Trauer gut sein? Zweitens, worüber soll man trauern? Und dann drittens, woher kommt Trost für den Trauernden? Bevor wir, wie könnte Trauer gut sein, bitte schlag Jesaja 6 wieder auf. Wir haben es letzte Woche erwähnt. Der Prophet Jesaja erlebt einen Einblick im Himmel. Vers 1 steht da, dass er sah den Herrn sitzen auf seinem Thron hoch und erhaben. Wir lesen ab Vers 1. Im Todesjahr des Königs Josia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Liebe Geschwister, das ist, was es bedeutet, eben zu trauern. Das ist, was es bedeutet, vor einem heiligen Gott zu trauern. Du siehst, wer er ist. Dann schaust du dich selbst an und du schaust sogar dein Volk an. Und du sagst, diese Heiligkeit entsprechen wir nicht. Wehe mir. Wie könnte Trauer gut sein? Naja, zuerst mal natürlich müssen wir die Frage stellen, was ist Trauern überhaupt? Es gibt verschiedene Arten von Trauern. Trauern heißt auf jeden Fall, dass man eine Niedergeschlagenheit erlebt. Es ist das Gegenteil von Freude. Du bist nicht, juhu, toll, super. Du bist innerlich traurig, innerlich niedergeschlagen. Und es kommt durch Tränen und Stöhnen zum Ausdruck. Hast du das mal erlebt, dass du wirklich traurig bist über etwas, wirklich bedrückt bist? Und es ist, als ob du nicht genug Luft kriegst. Hast du das erlebt? Vielleicht hast du das auch im Gebet erlebt, wo du über eine Situation betest und es lastet auf dein Herz. Oh, du atmest tief ein und tief aus und es ist wirklich so wie eine Belastung. Es ist Niedergeschlagenheit. Gegenteil, es kommt durch Tränen oder Stöhnen zum Ausdruck. Es ist, statt zu lachen, weint man. Es ist etwas, das auch bemerkbar ist. Es kommt wirklich nicht nur innerlich, sondern äußerlich zum Ausdruck. Was könnte an Trauer überhaupt dann gut sein? Naja, deswegen, weil wir in einer Welt leben, wo vieles nicht gut ist. Wir leben nicht zu trauern. Und das ist, wo man denken muss. Nicht zu trauern wäre dann entweder das Böse zu ignorieren oder noch schlimmer, das Böse zu umarmen. Wie viele Menschen in dieser Welt umarmen das, was böse ist und meinen, Gott muss mich halt so annehmen. Wenn man erkennt das, was wirklich böse ist und sieht, was für ein Hochverrat das ist gegen Gott, da kann man es nicht umarmen. Das ist dann tatsächlich ein in unserem Herzen etwas, das uns zu einer demütigen Haltung vor Gott führt, das uns zum Trauer führt und sagt, Herr, vergib uns. Du bist so gut und gnädig und geduldig und liebevoll und wir sind so böse. So überlegst, wenn du das Gebet von Esra in Kapitel 10 in Esra liest oder wenn du das Gebet von Nehemia liest in Nehemia Kapitel 1. Diese zwei Männer waren gottesfürchtige, gerechte Männer. Aber wenn sie dann vor Gott im Gebet treten, sie reden nicht die schlimme andere Menschen, sie reden über wir. Wir als Volk haben dich abgelehnt. Und es ist wirklich zu oft, dass gläubige Menschen diese Mentalität haben, wir und die. Die sind die Schlimmen, wir sind die Guten. Wisst ihr, was der Einzige, der gut ist? Ist Gott. Und wir sollen uns selbst als Teil unserer Bevölkerung betrachten und als Volk vor Gott trauern. Erneuerung in der Gemeinde und in einer Gesellschaft fängt immer damit an, dass man die eigenen Sünden bekennt und sieht und trauert darüber. Und liebe Geschwister, das ist dann eigentlich eine gute Sache. Warum kann es gut sein? Es ist gut, weil man die Lage richtig einschätzt. Der Salomo in Prediger, Kapitel 7, Vers 2, sagt, besser man geht in das Haus der Trauer als in das Haus des Festgelages. Warum? Denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es zu Herzen. Der Lebendige nimmt es zu Herzen. Wir alle haben eben einen Termin mit dem Tod und dann stehen wir vor einem heiligen Gott. Nicht vor irgendeinem Gott, den wir uns selbst erfunden, den wir erfunden haben. Gott, so wie er wirklich ist. Wir tun uns mit Trauern schwer, oder? Grundsätzlich in unserer Kultur. Wir tun uns wirklich schwer. Wenn wir jemanden begegnen, der traurig ist, wir wollen immer aufmuntern. Und wir haben diese bewahrte Aussagen, oder? Hey, das wird schon. Mach dir da keine Sorge, mein Lieber. Alles wird schon wieder. Alles wird gut. Nimm es nicht so ernst. Wer weiß, wozu es gut sein könnte. Davon stürzt nicht gleich der Himmel ein. Sei nicht so traurig. Aber liebe Geschwister, manchmal muss man traurig sein. Es ist nicht gesund, nicht traurig so zu sein. Jesus sagt es, dass es ein Charaktereigenschaften ist. Glückselig sind die Trauernden. Eine Charaktereigenschaft eines Himmelsbürgers. Ein Mensch, der von Gott gesegnet ist und durch diesen Segen auch dann aufblüht, glückselig ist. Erkennt, zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung und gleich, ich genieße die Fülle des Lebens, so wie Gott das will, ist jemand, der tatsächlich trauert. Es muss Trauer im Leben eines echten Christen geben. Es ist der Zustand eines gesegneten Lebens. Er ist innerlich voller Ruhe, Zufriedenheit und echte Freude, aber auch gleichzeitig erlebt er Trauer wegen seiner Situation. Das soll uns eigentlich nicht überraschen, dass das möglich ist, gleichzeitig traurig zu sein und Frieden und Freude im Herzen zu haben, aber echte. Weil wenn du darüber nachdenkst, es ist tatsächlich möglich, das Gegenteil zu haben. Fleischliche Freude. Wie oft hast du das auch vielleicht in deinem eigenen Leben? Ich habe es erlebt, bevor ich zum Glauben gekommen bin, dass ich eine lustige Zeit hatte, dass ich mit meinen Freunden irgendwelche Blödsinn gemacht habe und es war richtig lustig. Und dann kommt man nach Hause, ist alleine im Zimmer, setzt sich am Bett und geht einschlafen und merkt, total leer. Nicht lustig, nicht glücklich, keine Freude, eigentlich das Gegenteil. Leere. Mangel. Aber es war so lustig. So viele Menschen jagen nach dem Glück und sind dabei die ganze Zeit traurig, weil sie diesen Glück nie finden. Und das ist, weil sie nicht mit Trauer begonnen haben. Weil zuerst muss man trauern, damit man wirklich glücklich sein kann. Zuerst muss man erkennen, dass man verloren ist, damit man eben Vergebung haben kann. So viele Menschen behaupten, glücklich zu sein. Party, Party, Party. Und auch äußerlich schaut das alles so nett und lustig oder wirklich cool an. Aber diese gleichen Leute, diese gleichen Prominenten, das sind dann die gleichen, die dann, wer weiß wie viele Jahre später, sich selbst umbringen oder irgendwelche Beziehungsdramen haben und Scheidungen und Kämpfe vor Gericht und so weiter und so fort. Was ist da eigentlich los? Die sind eigentlich äußerlich, schaut's gut aus, aber innerlich ist es leer und tot und kaputt. Ein Himmelsbürger ist jemand, der tatsächlich versteht, dass es nicht falsch ist, zu trauern, wenn es Sünde gibt und in dieser Welt, über die eigene Sünde. Und dass Trauer in diesem Bereich tatsächlich gesund ist. Und wir müssen uns echt wirklich aufpassen, alle als Geschwister, dass wir nicht selbst zu Spötter werden. Was tut ein Spötter? Ein Spötter macht sich lustig über ernste Dinge, oder? Das ist, was ein Spötter tut. Redest du über Sünde, dann gibt es immer irgendeinen Witz. Da gibt es irgendein, wie man sich da lustig macht drüber. Also, nimmst nicht so ernst oder was auch so. Aber liebe Geschwister, noch einmal, das ist Hochverrat. Hochverrat. Psalm 1, wir haben letzte Woche erwähnt, Jesus spricht hier wie in den Psalmen, so Dekrete. Wohl dem, hier, glückselig, Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Okay, liebe Geschwister, dass wir Sünde ernst nehmen und dazu stehen. Unsere eigenen Sünden und die Sünden dieser Welt. Und das ist dann natürlich unser nächster Punkt. Genauer betrachtet, worüber soll man trauern? Wir haben schon erwähnt, es dreht sich hier um Sünde. Es gibt aber eine korrekte und eine falsche Trauer. Es ist wichtig, dass wir die korrekte Art von Trauer ausüben und erleben. Es ist keine Trauer, weil man Geld verloren hat oder weil gerade im Geschäft Dinge schieflaufen. Das kann passieren, oder? Und das ist nicht lustig. Es ist nicht, dass man jetzt sagen soll, juhu, es geht schwer. Also das meinen wir jetzt nicht. Aber das ist nicht diese Art Trauer, das hier gedacht ist. Oder ich habe jetzt gerade einen Autounfall gehabt und sagst, und was? Du kannst natürlich darüber trauern. Also das ist, aber es ist nicht unbedingt geistlich, dass du sagst, juhu, ich habe einen Autounfall gehabt oder bin krank geworden. Juhu, das ist so schön. Na, das wäre verlogen. Aber das ist nicht die Art der Trauer, die diese Stelle anspricht. Es ist nicht, worüber man trauert. Es ist auch nicht diese Trauer, die vorkommt, wenn jemand gerne gesündigt hat und dann erwischt wurde und aufhören muss. Ah, oh Mann, okay, die haben mich erwischt, jetzt kann ich nicht mehr meine Sünde tun. Jetzt muss ich die Konsequenzen nehmen. Ah, das macht mich so traurig. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was Jesus hier erwähnt. Es ist kein egoistischer Trauer. Es ist nicht diese, das ist nicht jetzt falsch unbedingt, aber es ist auf jeden Fall nicht diese Enttäuschung, die man erlebt, wenn die eigene Lieblingsfußballmannschaft verloren hat beim WM oder Champions League oder irgendwas. Und sagt, oh, weißt du, das ist nichts. Das ist eine gewisse Niedergeschlagenheit vielleicht oder Trauer. Es ist nicht jetzt sündig oder so. Aber das ist nicht, wovon Jesus hier spricht. Wir trauern, weil wir arm im Geist sind. Wir haben uns mit Gott verglichen. Wir sehen, wer Gott ist. Wir haben erkannt, dass alles sich um Gott dreht und nicht um uns. Und wir sehen seine Größe und Güte und wir vergleichen uns mit ihm. So wir trauern, weil wir erkannt haben, dass der Schöpfer Gott des Universums entehrt wird oder wurde. Hochverrat. Und ihm gebührt die Ehre. Aber er kriegt es nicht. Und wir sollen lachen. Und wir sollen tun, als ob alles gut ist. Wobei der Schöpfer des Universums gespottet wird, ignoriert wird, entehrt wird, gelästert wird. Und wir sollen lachen. Das ist, was es heißt, zu trauern. Das ist, was, worüber man trauert. So erstens mal, man muss sich selbst anschauen, natürlich. Die eigenen Sünden. Wir haben hier zwei Bereiche. Und liebe Geschwister, wir wissen, dass in diesem Bereich gibt es viele Facetten. Aber denk nicht nur an, jetzt in Anführungszeichen, Verbote und Gebote. Denk darüber nach. In allen diesen Bereichen ist mein Leben etwas, das den Herrn Jesus Christus eine Freude macht. Schaut er mich an und sagt, ja, das ist mein Kind. Und ich merke, mein Kind liebt mich. Mein Kind ist nicht perfekt, aber mein Kind sucht, will mir die Ehre geben, will mir tatsächlich eine Freude machen. Begehungssünden, das sind unsere Worte, Taten, Denkweise, dass wir lieblos handeln, Arroganz, Hochmut, mangelnde Selbstbeherrschung und so weiter. Was hat Jesaja gesagt? Ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Deine Worte, meine Worte zeigen, was in unserem Herzen sind. Wenn wir ehrlich sind, merken wir, wie oft wir durch unsere Worte uns versündigen vor Gott. Aber nicht nur Begehungssünden, auch Unterlassungssünden. Weil manche von uns könnten vielleicht behaupten, ich glaube, das wäre nicht richtig, aber wir könnten irrtümlicherweise behaupten, also ich mache keine Begehungssünden. Aber was ist mit Unterlassungssünden? Sind wir heilig wie Gott? Sind wir immer dankbar in allen Facetten, so wie der Herr das möchte? Dankbarkeit, Dienstbereitschaft. Sind wir immer die Ersten, die sagen, ja, ich möchte. Wie kann ich Jesus dienen? Hilfsbereitschaft, Vergebungsbereitschaft. Ermutigen wir andere Leute? Sind wir bereit, einander auch in unangenehme Situationen zu ermahnen? Oder ziehen wir uns zurück, weil wir Angst haben, die könnten vielleicht damit schlecht umgehen? Tun wir unsere Aufgabe nicht, dass Galater 6,1 uns sagt, die geistlich sind, sollen die anderen ermutigen, ermahnen und ansprechen und auf sich selbst achten, dass sie auch nicht sündigen. Diese Dinge sind wichtig. Wir merken, dass unsere Sünde oder unser Fehlverhalten vor Gott nicht nur äußerlich ist, sondern innerlich ist. Wir merken, dass alle diese Dinge entstehen aus unserem Herzen. Und dann flehen wir vor Gott, wie in Römer 7. Oh, armer Mann, der ich bin. Verlorener Mann, der ich bin. Jetzt hilf mir. Wer rettet mich von diesem Todesleib? Römer 7 zeigt, wie ein Mann, der arm im Geist ist und auch tatsächlich trauernd ist, sich verhält. Das ist keine Kleinigkeit. Wir sehen diese Dinge. Wir schauen unsere eigenen Herzen an. Wer nicht über seine eigenen Sünden trauert, ist entweder kein Kind Gottes oder hat den Geist gedämpft in seinem Leben. Demut und Trauer für Sünde sind unzertrennlich. Wer über seine eigene Sünde nicht trauert, der glaubt, sie sind gar nicht so schlimm oder wenn du deine eigenen Sünden ernst nimmst und wirklich ernst nimmst, du wirst erstmals zu Demut und Trauer geführt werden, aber dann auch, du wirst merken, dass diese Sünden kannst sie nicht einfach rechtfertigen oder tun, als ob sie nichts wären, weil die trennen dich vom Herrn. Extrem wichtig. Es ist keine Kleinigkeit, es ist eine ernste Angelegenheit. So wegen unserer Sünden ist Jesus für uns ans Kreuz gestorben. Und es darf nicht uns egal sein, dass er für unsere Sünden gelitten hat. Ich habe in meiner Vorbereitung diese Vergleiche gefunden. Ich fand die wirklich toll. Jesus wurde verlassen, damit du angenommen werden kannst. Jesus hat leiden müssen. Er war mit Leiden vertraut, sagt Jesaja 53, damit wir von Leid befreit werden können. Er fand keinen Trost, damit wir getröstet werden könnten. Und er starb, damit wir leben können. Wow. So, du fängst mit deinen eigenen Sünden an. Vielleicht klingt diese Predigt heute sehr, sehr belastend oder schwer. Aber liebe Geschwister, das ist, was sehr oft in dieser Welt fehlt. Dass Sachen nicht ernst genommen werden. Nicht mal Autorität oder Sünde, Respekt. Alles ist irgendwie so leichtfertig und oberflächlich. Lass uns echt erkennen, es ist ein Segen, in dieser Art und Weise zu trauern. Und nicht nur über unsere eigenen Sünden, sondern auch die Auswirkung der Sünde auf diese Welt, wie wir schon erwähnt haben. Es ist nicht geistlich, sage ich mal. Wenn ein Christ sagt, naja, mir ist egal, was in der Klima oder in der Welt passiert heute. Schau die Welt an. Manches ist natürlich komisch und es ist ein großes Politikum, was in dieser Klimakatastrophe und so weiter alles behauptet wird. Und eines können wir sagen, wir wissen aus dem Wort Gottes heraus, dass die Klima wird uns als Menschheit nicht ausrotten. Punkt. Es ist nicht möglich. Gott hat gesagt, es wird nie ein Ende geben von den 4 Jahreszeiten, bis er sagt, es ist aus. Und er hat uns schon gesagt, wie und wann und was passieren wird, damit neuer Himmel, neue Erde geschaffen wird. Wir müssen nicht in Angst und Schrecken leben, aber das heißt auch nicht, wir dürfen unsere Welt missbrauchen. Wir dürfen unsere Umwelt eben beschmutzen, als ob das ja nicht Gott gehört. Unsere Verantwortung ist klar und deutlich. Wir sollen die Schöpfung Gottes pflegen. Punkt. Wenn wir das sehen, dass so viel wirklich schlecht gemacht wird mit Gottes Welt, sollte es uns traurig machen. Und natürlich auch, wenn wir sehen, wie gottlos Menschen in dieser Welt leben. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Ich glaube, ihr wisst, was alles heute so weg ist von der Schöpfungsordnung. ob es die ganze Chaos ist in Beziehungen, das angefangen hat mit heterosexueller Anführungszeichen Freiheit. Es ist genauso ein Gräuel vor Gott wie homosexuelle Sünde vor Gott. Sexuelle Sünde ist sexuelle Sünde. Aber überleg dir in deinem Herzen, bist du auch vielleicht ein bisschen abgehärtet in dem Bereich, dass du so eine Sünde siehst und es ist Mann mit Frau und du sagst, naja, das ist zumindest heterosexuell. Warte mal, das ist genauso ein Gräuel vor Gott als andere Dinge. Mann und Mann, Frau und Frau, Mann und Tier, was auch immer. Sind wir empfindlich, so wie Gott empfindlich ist? Oder schauen wir irgendwelche Sendungen an, da sind unverheiratete Leute und gehen miteinander so um, als ob sie verheiratet wären. Oder was weiß ich alles, ihr versteht, was ich meine. Schau diese Welt an und lass nicht zu, dass du abgehärtet bist. Versteh, Gott hat klar und deutlich sich zu diesen Themen geäußert. Es ist keine Kleinigkeit. Und diese Welt, heute vor allem, wirkt so hart, um dich abzuhärten. Mann und Frau. Früher war Pornografie eine Mannsache. Habt ihr gewusst, dass das mittlerweile Mann- und Frau-Sache ist in dieser Welt? Dass Männer und Frauen, meistens junge Männer, junge Frauen, das ganze Inhalt, diese Dinge, das im Internet sind, diese schlechte Darstellungen konsumieren? Dass selbst die Welt heute davon spricht, dass viele junge Menschen nicht wissen und nicht verstehen, was eine gesunde, intime Beziehung ist, weil sie haben so viel Schmutz konsumiert, dass sie abgehärtet sind in ihrem eigenen Verstand. Liebe Geschwister, denkt nicht, wir sind in der heilen Welt der Gemeinde, unsere Kinder kann das nicht treffen. Lot war in Sodom und Gomorra. Was ist mit Lots Familie passiert? Wollen wir jetzt sagen, da hat Lot nichts damit zu tun gehabt, oder? Können wir Väter das sagen? Naja, meine Kinder machen, was sie wollen. Ich kann mich da nicht einmischen. Kann ich als Vater das tun? Was hätte Lot tun sollen und müssen? Das erste Mal, dass Gottes Gericht über Sodom kam und die ganze Stadt eigentlich in Gefangenschaft genommen worden ist und Abraham Lot aus dieser Gefangenschaft gerettet hat. Hätte Lot nicht dann schon sehen können, Abraham nimmt nichts vom König von Sodom, er will nichts mit dieser Stadt zu tun haben und ich wohne hier. Er hat seine ganze Familie verloren, obwohl er traurig war. Und das Traurigste dazu ist, dass wenn man die Geschichte weiterliest, am Ende zeugte er Kinder, die zu Völker geworden sind später, die Feinde Israels geworden sind. Liebe Geschwister, wir können nicht einfach gleichgültig die Sünden dieser Welt betrachten. Wir müssen auch handeln, ob es in unserer Familie ist, ob es in unserer Arbeit ist, wo auch immer. Trauer führt dazu, dass wir dann auch etwas tun. Dass wir unsere Kinder und unsere Familien und unsere Gemeinde auch beschützen. Dass wir nicht wegschauen, dass wir nicht tun, als ob es gut wäre, sondern wir tun das, etwas, um es zu lösen. Du sagst, wieso sagst du das? Naja, so hat Jesus, das hat Jesus gemacht. Wenn du ein Beispiel haben willst von jemandem, der trauerte, schau Jesus selbst an. Matthäus 17, Vers 17, da antwortet Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Das ist Trauern. Er sagte nicht, oh super, cool, ungläubig und verkehrt. Ja, das ist so, wie diese Welt ist. Markus 7, Vers 34, da blickte er zum Himmel auf, seufzte, innerlich tief betroffen und sprach zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf. Er wurde mit eben Krankheit, begegnete Krankheit und es machte ihm traurig, die Auswirkungen der Sünde. Markus 8, Vers 12, und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Er seufzt, er ist traurig, Er ist betroffen. Lukas 19, Vers 21. Und als er näher kam in die, und die Stadt sah, Jerusalem sah, das ist am Palmsonntag. Er geht nach Jerusalem. Da steht da, weinte er über sie. Äußerlich, das siehst du, er weint. Und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Das ist traurig. Bist du auch nicht traurig immer wieder? Du redest mit Menschen und du willst von Jesus erzählen und du merkst, sie sind blind. Die stehen in einem Nebel. Die schauen dich an und sagen, was glaubst du jetzt noch einmal? Du glaubst, dass Gott tatsächlich der Schöpfer ist, wirklich. Und du sagst, ja. Und deswegen ist er auch der Richter und unsere Autorität. Aber wie kannst du sowas glauben? Und bist du nicht traurig, wenn du merkst, wie effektiv der Feind in dieser Welt Menschen verblendet hat? Und wir beten, Herr, mach die Augen auf, lass sie denken, lass sie schauen, lass sie überlegen. Diese Welt ist viel zu kompliziert, um einfach durch Zufall entstanden zu sein. Es geht nicht. Denk, überleg. Römer 8, Vers 22 sagt sogar, dass die ganze Schöpfung mitseufzt. Die ganze Schöpfung ist eben traurig wegen Sünde, was da passiert ist. Liebe Geschwister, wenn wir die Auswirkungen der Sünde auf diese Welt betrachten, dann können wir nicht gleichgültig sein. Weil vor allem, wenn du überlegst, was mit Menschen passiert, die ohne Christus dann eines Tages sterben. Der heilige Gott, der alles schon getan hat, damit sie errettet werden können. Jesus hat alles vollbracht, aber wer ohne Christus vor einem dreimal heiligen Gott steht, dann steht er da in seine eigenen Sünden. Und es gibt dann nur eine Möglichkeit, dass ein heiliger Gott, was ein heiliger Gott tun kann, mit Sünde. Und das ist nicht annehmen. Es ist tatsächlich verdammen. Und wir kommen dazu später in der Bergpredigt, aber Jesus warnt eindringlich davor. Sei bereit für die Ewigkeit. Die Hölle ist real. Die Hölle ist kein Spiel. Aber liebe Geschwister, was tut diese Welt, wenn es zum Thema Hölle geht? Nehmen Sie das ernst oder spottet diese Welt? Die Welt spottet. Aber wie könnt ihr an so einem Gott denken und glauben? Gott hat uns schon gewarnt und er sagt uns den Weg, wie wir dieser Hölle entkommen können. Und wenn wir aber nicht bereit sind, diese Warnung wahrzunehmen, können wir den Ausweg auch nicht erleben. Manche von euch kennen Pilgerreise, das Buch von John Bunyan. Und es fängt damit an, dass er eine schwere Last auf seinen Rücken trägt. Und er entflieht in Stadt des Verderbens. Und er hat diese schwere Last. Und er hat in einem Schriftrolle gelesen, entflieht das Gericht Gottes. Und er stellt die Frage, wie kann ich diese Last meiner Sünde loswerden? Das ist Trauer vor der Bekehrung. Und dann geht er durch den schmalen Tor, dann sieht er das Kreuz und vor dem Kreuz ist diese ganze Last, diese Bürde ist dann weggefallen im Schatten des Kreuzes. Jesus hat es vollbracht. Aber wer in dieser Welt erkennt überhaupt, dass er oder sie eine Bürde trägt? Wir dürfen beten, dass der Herr das bewirkt. Ganz im Gegenteil, leider, die Welt und viele Menschen trauern über die falschen Sachen. Ich mache das manchmal, ich habe einfach das griechische Wort für trauern, wie es in Matthäus 5, Vers 4 genau erscheint, weil ihr wisst, wahrscheinlich im Griechischen gibt es verschiedene Formen. Es ist ja eine sehr, sehr exakte Sprache. Und mit meinem Computerprogramm erschien auf einmal 3, 4 verschiedene Texte, wo ganz genau dieses 1:1 gleiche Form mit Syntax und alles ganz gleich verwendet wird. Und ich war überrascht. Eine der Stellen, wo es vorkommt, ist tatsächlich ganz am Ende der Bibel. Und das ist Offenbarung, Kapitel 18. Offenbarung, Kapitel 18. Und die Verse 10 bis 19. Ich lese jetzt nicht die ganze Stelle. Aber es dreht sich hier am Ende um diese Stadt Babylon und dass sie zerstört wird. Und da steht dann, ich glaube, wir sollten Vers 9, und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wer, die große Stadt Babylon ist, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteine und Perlen und so weiter. Die ganze Welt trauert, weil ihr große Freude auf einmal unter Gottes Gericht weg ist. Und da kommen wir zu einer interessanten Tatsache. Alle Menschen trauern. Alle Menschen werden trauern. Die Frage ist, worüber und wann? Und gibt es eine Lösung? Wenn wir über unsere eigenen Sünden trauern, gibt es dann die Möglichkeit, getröstet zu werden. Wenn wir trauern, weil wir die Sünde lieben, weil wir diese Welt lieben und die Welt ist dann weg, gibt es keine Lösung mehr. Nur Gericht. Jesus sagte eben, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Welcher Trost haben wir? Liebe Geschwister, wenn du heute nachher nach Hause gehst und denkst einfach, oh, so eine schwere Last und oh, ich bin nicht ermutigt, dann hör nur zu. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Trost, wahrer Trost. Jesus will nicht, dass du ohne Trost trauerst. Er will, dass du tatsächlich die Lösung hast. Wenn du deine eigenen Sünden und die Sünden dieser Welt betrachtest und schwer betroffen bist davon, dann suchst du und schreist du danach, du willst Vergebung, Versöhnung, Erneuerung. Wer gibt uns das? Der König. König Jesus gibt dir das. Jesus ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Wenn du trauerst, dann gehst du zu ihm hin. Und er sagt, komm her zu mir. All die mühselig und beladen sind. Und ich werde euch Ruhe geben für eure Seele. Die Lösung für die Sünden, deine eigenen Sünden sind Jesus. Und die Lösung für diese kaputte Welt ist genauso Jesus. Tatsächlich die tiefste Freude. Die tiefste Freude, die man haben kann, entsteht aus der Überwindung der größten Trauer. Es ist tatsächlich so, dass wenn du wirklich trauerst und dann merkst du, aber es gibt eine Lösung für mein Trauer, dann kriegst du eine Freude, die niemand wegnehmen kann. Diese Lösung heißt tatsächlich Jesus. Trost im Reich Gottes kommt vom König des Königreichs. Jesus ruft die Zuhörer dazu auf, ihre Lage korrekt vor Gott einzuschätzen, damit er die Lösung dafür geben kann. Er sagt ständig durch die Bergpredigt, ich bin die Lösung, ich bin die Autorität, höre meine Worte und tue sie, so baust du dein Haus auf Felsengrund. Ich bin denjenigen, den du brauchst. Du musst trauern, dann wirst du getröstet. Was ist die Lösung? Eben, Versöhnung, Vergebung, Erneuerung. 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Nur Jesus kann uns Trost geben. Nur er kann uns unsere Sünden vergeben. Wie ich schon erwähnt habe, Matthäus 11, 28, Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Beistand kann man auch übersetzen mit Tröster. Der Herr gibt uns den Geist Gottes in unserem Herzen und er tröstet uns. Du hast das sicher erlebt. Ich hoffe, dass du im Gebet niedergeschlagen, traurig warst über deine eigenen Sünden. Du hast im Gebet vor Gott diese Sünden auch bekannt, gefleht, um Vergebung gebeten. Und dann, vielleicht hast du eine Zeit aus dem Gebet, du stöhnst in deinem Gebet, du tiefst ein, atmest tief ein und aus und du schreist so wie Paulus, wer rettet? Und dann auf einmal der Herr durch seinen Geist in deinem Herzen sagt, hey, es ist vollbracht. Hey, du bist vergeben. Du bist gereinigt. Steh auf und sündige nicht mehr. Du sagst, ja, das ist, wer mein Herr ist. Und du stehst aufgetröstet. Du stehst aufgestärkt. Nicht in deine eigene Kraft und Fähigkeit, sondern in deinem Herrn. In Christus, der dich tröstet und stärkt. Die Lösung für die Zukunft ist genauso, Jesus. Zuerst für deine eigene Sünde ist Jesus im Glauben anzunehmen, aber dann, was hat Jesus versprochen, was die Zukunft angeht? Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das Erste ist vergangen. Zukunftshoffnung ist der Herr Jesus allein. Ja, liebe Geschwister, es ist tatsächlich so, die tiefste Freude, die man haben kann, kommt aus der Überwindung der größten Trauer. Überleg dir, und ich weiß, das habe ich jetzt schnell gemacht, okay, ich mache es zurück für euch, aber wenn du nie trauerst, wirst du auch nie wissen, was Vergebung und Freude ist. Ich möchte auch sagen, hier ist ein Gefahr, was unsere teilweise moderne Botschaftsverkündigung angeht. Es wird so verkündigt, glaube einfach an Jesus und du wirst errettet werden. Aber du musst wissen, warum du an Jesus glauben sollst. Du musst wissen, wie du vor ihm stehst. Du musst zu diesem Punkt kommen, dass du verstanden hast, ich bin verloren. Und ich brauche einen Retter. Und dann kommst du zum Kreuz und du siehst die Lösung da. Du siehst, was du tatsächlich brauchst, ist tatsächlich gegeben worden. Du hast eine Quelle, wo du hingehen kannst. Du hast lebendiges Wasser, das dir angeboten wird. Und du darfst das einfach annehmen, weil du weißt, wenn ich das nicht annehme, es gibt keine andere Quelle. Es gibt nur Jesus. Und wenn ich ihn annehme, wenn ich kapituliere vor ihm, dann habe ich tatsächlich Freude. Dann habe ich Vergebung. Dann ist mein Trauer auch, habe ich einen Trost für mein Trauer, für meine Sünden. So, liebe Geschwister, ich kenne eure Herzen nicht. Ihr kennt eure eigenen Herzen. Aber es gibt zwei ganz deutliche Anwendungen hier aus dieser Stelle. Erstens ist deutlich, es gibt Menschen, die für ihre Sünden trauern sollen. Jesus spricht das an. Nimmst du die Verantwortung vor Gott für deine Sünden? Schiebst du die Schuld und Verantwortung auf andere Menschen ab? Oder hast du deinen Sünden so zum Alltagsroutine gemacht, dass du gar nicht mehr merkst, wie sündig das ist? Dass deine Sünden deinen König Jesus verspotten und entehren und dass es Hochverrat ist gegen seine Gerechtigkeit? Er starb, damit du frei sein kannst. Nimm deine Sünden ernst. Trauere über deine Sünden und die Sünden dieser Welt. Und dann merk, und das ist der zweite Punkt, manche trauern so sehr, aber sie kommen nie zum Trost. Die sind so, sie schlagen sich selbst kaputt und sagen, ich bin so schlimm, ich bin so schlimm. Und die Antwort darauf ist, ja, wir sind alle so schlimm. Aber deswegen kam Jesus, um dich aus diesem Not, aus diesem Schlamm herauszuziehen. Und wenn du nicht aufhörst, auf dich zu schauen und auf Christus zu schauen, dann entehrst du ihn auch. Er hat alles für dich vollbracht. Gib ihm die Ehre, indem du seinen Trost annimmst. Indem du sagst, danke Herr, ich verdiene es nicht, ich soll es nicht bekommen, ich bin so schlimm, ich habe nicht einmal gebeten, dass du das für mich tust, aber du hast das für mich getan, weil du mich liebtest, bevor ich dich überhaupt wahrgenommen habe. Du bist so gnädig. Lass dich trösten von Jesus. Er ist der Gnädige. Er ist, der dich liebt. Preis dem Herrn für seine Gnade. Lass dich trösten. Jesus sieht dich. Jesus liebt dich. Jesus gab sich hin für dich. Am Kreuz wurde Jesus vom Vater verlassen, damit du beim Vater willkommen sein kannst. Und es ist tatsächlich so. Lebe in dieser Wahrheit. Genieße das vor dem Herrn. Willst du Jesus nachfolgen? Er ist der König aller Könige. Es ist sein Reich. Du musst von Neuem geboren werden. Der Geist wirkt in deinem Geist, in deinem Herzen. Zieht dich zu ihm und sagt, nimm das an. Mach mal jetzt Nägel mit Köpfe. Tun wir was.